Wir haben jetzt Katharina Weiß, Pressereferentin von Reporter ohne Grenzen in der Leitung. Hallo, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Wir wollen über die Nahaufnahme Deutschland, die Pressefreiheit im Überblick sprechen. Der Bericht ist heute ganz frisch um 6 Uhr morgens erschienen. Im Vorfeld habe ich mir schon die Pressefreiheit im Überblick vom Vorjahr angeguckt, weil da wurde Deutschland ja tatsächlich, ist in der Rangliste quasi abgestiegen, der Rangliste der internationalen Pressefreiheit, weil es während der Corona-Zeit so viele physische Übergriffe auf Medienschaffende gab. Das ist jetzt zurückgegangen. Vielleicht kannst du uns mal updaten.
Also für das Kalenderjahr 2023 hat Reporter ohne Grenzen insgesamt 41 Angriffe auf Medienschaffende und Redaktionen dokumentiert. Und damit, das kann man wirklich deutlich sagen, ist im Vergleich zu den unmittelbaren Vorjahren die Zahl erstmal deutlich gesunken, was natürlich eine super Entwicklung für die Medienschaffenden in Deutschland ist. 2022 gab es nämlich 103 Angriffe, 2023 meine ich, Entschuldigung. Und vor der Pandemie, also zum Vergleich 2019, waren es eben nur 13. Das ist ja eine ziemlich deutliche Sprache, die Zahlen hier sprechen, dass man eben sagen kann, es ist noch nicht auf Vorpandemie gesunken, aber im Vergleich zu den auch durch die vielen Proteste noch im Vorjahr extremen Zahlen ist das dann auf jeden Fall jetzt wieder eine positivere Entwicklung.
Die Angriffe, vielleicht auch nochmal kurz einen Rückblick, kamen ja vor allem aus dem antisemitischen, extrem rechten, verschwörungsideologischen Kontext, aber eben auch vermehrt, dann habt ihr berichtet, letztes Jahr zumindest aus der Friedensbewegung und auch aus pro-palästinensischen Demos. Kann man da jetzt schon irgendeinen Trend ablesen?
Also der Negativtrend bleibt sozusagen im verschwörungsideologischen und rechtsextremen Kontext. Hier wurde mit 18 von 41 verifizierten Fällen sozusagen die größte zusammenhängende Gruppe an Übergriffen festgestellt. Zudem ist natürlich auch die Dunkelziffer hoch. Wir haben ein ziemlich strenges System, nachdem wir diese Fälle prüfen, zum Beispiel durch Zeugenaussagen. Und gerade in diesem Milieu gab es noch einige weitere Vorfälle, die uns gemeldet wurden, die wir halt dann teilweise einfach nicht so lückenlos nachrecherchieren konnten. Dennoch, und da kann man schon sagen, dass es ein Trend ist, haben wir gerade seit dem 7. Oktober, aber auch schon davor, zum Beispiel durch Nakba-Demos im Mai, auch immer eine sehr aufgeheizte Stimmung auf Pro-Palästina-Demonstrationen festgestellt. Und auch in diesem Jahr, also 2024 im Januar und Februar, zeigt die Tendenz, dass es da schon wieder einige Überfälle gab, die Reporter ohne Grenzen natürlich sehr kritisch beäugt.
Außerdem auch ein ganz wichtiges Kapitel: Übergriffe durch PolizistInnen oder Behinderung oder eben mangelnder Schutz. Also teilweise wird auch beschrieben, dass Polizei daneben steht bei Angriffen und zuschaut. Also das war jetzt, wie gesagt, vor 2 Jahren, 2022. Aber wir haben gesehen in Lützerath, bei der letzten Generation, bei Fridays for Future, diese Proteste gehen ja weiter. Wie sieht's da aus?
Also wir beschäftigen uns ja wirklich nur mit Gewalttaten gegenüber Berichterstattenden. Wie es mit Gewalttaten gegenüber den Demonstrierenden oder den Aktivisten aussieht, ist sozusagen nicht unser Mandat. Und was die Gewalttaten oder quasi Übergriffe gegen Medienberichterstattende betrifft, waren es tatsächlich nur 4 Fälle, die wir für 2023 verifizieren konnten. Generell haben wir ja auch immer mal informelle Gespräche mit den Behörden und so. Es scheint so, als wären gerade Sicherheitskonzepte auf Demonstrationen ein bisschen besser ausgearbeitet. Natürlich liegt es auch daran, dass Demonstrationen oft ein bisschen weniger aufgeheizt waren, einfach auch weniger an der Zahl in diesem Jahr. Das heißt, wir würden jetzt nicht sagen, dass in der Schwerpunktsetzung die Übergriffe der Polizei auf Medienschaffende so der allergrößte Schwerpunkt bei uns sind. Allerdings ist natürlich jeder Übergriff von Seiten der Behörden da ein Übergriff zu viel, das ist auch ganz klar. Es gibt allerdings noch einige andere Trends, gerade in dem aktivistischen Bereich, der gerade angesprochen wurde, und zwar, dass immer häufiger Medienschaffende, also Journalisten und Journalisten, so ein bisschen mitverhaftet werden, wenn sie nur über aktivistische Organisationen berichten. Gerade zum Beispiel im Umfeld der letzten Generation oder auch Thema Hambacher Forst oder Lützerath ist es immer wieder vorgekommen, dass Berichterstattende, teilweise auch von größeren Medien, die über ganz, ganz viele verschiedene Themen eigentlich berichten, einfach nur vor Ort waren, um diese Aktion sozusagen einzufangen und gar keinen aktivistischen Auftrag hatten, also kein Teil dieser Gruppierung waren und trotzdem sozusagen stellvertretend für die Gruppe oft von Passanten angegriffen wurden, weil sie quasi als Teil der Aktion gesehen wurden. Und das finden wir auch super spannend, denn da sieht man ja, wie die pressefeindliche Stimmung sich gerade in diesen Bereichen immer so ein bisschen weiter einnistet und auch die Objektivität natürlich, also das Vertrauen in die Berichterstattenden nicht mehr wirklich da ist bei ganz vielen.
Ich habe hier noch einen weiteren Punkt, sogenannte Einschüchterungsklagen. Das habt ihr als SLAP überschrieben. Dann gibt es einen European Media Freedom Act, also einen Rechtsakt zur Medienfreiheit, also einen gemeinsamen europäischen Standard zum Schutz der Medienfreiheit und der redaktionellen Unabhängigkeit. Welche Bedeutung hat denn der in dem Kontext?
Also natürlich sind wir froh über jede Bewegung, die es in diesem Bereich gibt, denn für uns ist auch ein Schwerpunkt unserer öffentlichen Debatten natürlich die Auseinandersetzung um eben gesetzliche Grundlagen der Informationsfreiheit und dass eben jetzt dieses super wichtige Reformvorhaben auf EU-Ebene in dieser European Media Freedom Act und übrigens auch Digital Services Act mittlerweile verabschiedet sind, ist erstmal ein super Zeichen. Die müssen natürlich trotzdem erstmal noch in Deutschland umgesetzt werden. Strittig sind, was Thema Umsetzung betrifft, zum Beispiel der staatliche Einsatz von Spähsoftware, der Quellenschutz journalistischer Arbeit, kann eben da doch ziemlich durchlöchert werden. Dann gibt es außerdem Regelungen im Spannungsfeld zwischen einerseits zur Verhinderung von Desinformation und Verleumdung auf den Plattformen und andererseits den Rechten von Nutzenden. Und auch was Whistleblowern und Journalistinnen und Thema Anonymität betrifft, gibt es da noch einiges zu tun. Und auch zum Thema Slabs sind wir ja an sich in der glücklichen Lage in Deutschland, dass wir im Vergleich zum Beispiel zu Ländern wie Albanien da jetzt nicht ganz so in der Mangel stehen, aber es gibt halt immer häufiger Thematiken, bei denen zumindest der Verdacht von SLAPs, also Strategic Lawsuits Against Public Participation, man kann auch sagen Knebelklagen gegenüber Medienhäusern, Publikationen und Medienschaffenden sozusagen im Raum stehen. Und gerade kleinere Verlage oder Portale ohne finanzielle Rücklagen sind davon natürlich ziemlich betroffen. Und Reporter ohne Grenzen und viele andere Verbände, die sich mit dem Thema Pressefreiheit beschäftigen, sagen da natürlich, solche Zivilklagen sind eben dann rechtsmissbräuchlich, wenn sie inhaltlich unbegründet sind. Zum Beispiel gar nicht die wesentlichen Inhalte von Recherche in Frage stellen, sondern nur angebliche oder vielleicht auch tatsächliche kleinere Formfehler sagen irgendwie in Fokus nehmen, aber wegen hoher Streitwerte und zuweilen halt auch Schadensersatzanforderungen dann eben leider vor Veröffentlichungen abschrecken können. Und es gab ja einige polarisierende Fälle, gerade auch im Popkulturbereich, die wir weiterhin beobachten. Wo wir jetzt nicht gleich sagen wollen, abschließend, dass das jetzt hundertprozentigen Slap, sondern wo wir nur sagen, diese Fälle werden auch von Reporter ohne Grenzen unter dieser Linse der Slaps angeguckt. Und da gehört zum Beispiel der sehr komplizierte MeToo-Fall des Sängers Till Lindemann von Rammstein mit dazu.
Es gibt ja auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die jetzt im Blick auf physische Angriffe Begleitschutz bieten, habe ich gelesen. Gerade bei freien Journalistinnen, die können das ja meistens überhaupt nicht leisten. Also bei Öffentlich-Rechtlichen sieht man das ja oft oder sah man das oft, gerade während der Querdenken- und Corona-Zeit, dass sie dann mit Begleitschutz zu den Einsätzen gingen. Aber so vielleicht mal rundum Schlag. Mein Kollege steht jetzt am 18.04. vor Gericht. Gerade linke Medien, habt ihr zumindest im Bericht von 22 geschrieben, sind vermehrt Zielscheibe von auch staatlicher Repression oder physischen Angriffen. Wie können wir uns denn schützen? Welche Mechanismen gibt es da?
Das ist sehr unterschiedlich und kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Medienkontext man arbeitet. Eine Initiative, die von Reporter ohne Grenzen, aber auch unter anderem den Neuen Deutschen Medienmacherinnen oder Verdi ins Leben gerufen wurde, ist der sogenannte Schutzkodex. Das ist eine Initiative bzw. ein Projekt, das meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach clevere Vorschriften dafür macht, wie die Verlage selber ihre Angestellten sozusagen besser supporten können. Sowohl was womögliche juristische Begleitung, was da in dem Fall von eurem Redakteur ja auch interessant gewesen wäre, aber auch was dann zum Beispiel Begleitschutz auf Demonstrationen oder aber auch psychologischen Support bei super viel Hass im Netz betrifft. Das ist natürlich auch, also es kostet die Verlage auch was, ne? Das heißt nicht nur, dass man da seine Unterschrift unter ein Blatt Papier setzt, sondern man muss sich dann ja auch wirklich an diese Richtlinien halten. Einige Medienhäuser wie zum Beispiel die dpa sind da auch schon dabei. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, den wir für größere Medien und Verlage empfehlen, wo wir mal sagen, bitte geht doch mit gutem Beispiel voran. Und die, die eben sozusagen das Budget dafür haben, sollen halt das Thema ein bisschen stärker auf die Bühne bringen, damit es vielleicht auch für kleinere Medien immer möglicher wird. Dann ist es natürlich aber so, dass es gerade in sehr, sehr rechtsextremen, komplexen Situationen, gerade in etwas, ich sag mal, dörflicheren Umgebungen in gewissen Bundesländern, zumindest von den Berichten, die ich bekomme, die Problematik gibt, dass sich teilweise selbst die Lokalredaktionen, die auch öfter zu größeren Verlagen gehören, da gar nicht mehr hintrauen. Einfach weil die Redaktionen zum Beispiel sagen oder halt die Menschen, die in den Redaktionen sitzen, ich will meine Familie da gar nicht gefährden, ich will mich eben in diesem sehr überschaubaren und wenig urbanen Kontext nicht so zur Zielscheibe machen. Und dadurch sind es dann eben immer häufiger jüngere oder engagiertere Leute, die dann gerade über Kanäle wie Twitter, Ostthüringer Divan ist da zum Beispiel ein Beispiel, es gibt ganz viele, die da immer aufploppen und sowas, sich mit diesen Themen schwerpunktmäßig beschäftigen. Und da ist dann der angesprochene Begleitschutz, das sind oft Initiativen, die ehrenamtlich funktionieren, super, super wichtig. Das sind dann, wie gesagt, einfach normale Zivilisten, die sich auf einem Forum damit anmelden und dann sagen, okay, ich begleite Reporterinnen und Reporter im Idealfall dann zu sehr schwierigen Terminen und sorge dafür, dass alleine durch die Begleitung noch ein oder zwei andere Personen das Angriffspotenzial schon mal schwindet. Zudem, wenn es Angriffe geben sollte, auf den Körper, aber auch auf die Ausrüstung, was für uns ja auch wichtig ist bei Reporter ohne Grenzen, weil es dann ja von der Pressearbeit eben abhält und damit die Pressefreiheit beschränkt, dann merkt man deutlich, dass es auf jeden Fall in dem Bereich Verbesserungen durch Begleitschutz gibt. Das heißt, auch kleinere Medien können, wenn sie in der Region Partnerschaften mit solchen Begleitschutzorganisationen, wie zum Beispiel Between the Lines, die in Sachsen sehr aktiv sind, haben, sich wieder an diese Themen ranwagen. Und das finden wir natürlich wahnsinnig toll, dass das auch Initiativen aus der Zivilgesellschaft entstanden sind.
Ich habe hier noch ein paar kleine Stichpunkte aus dem Bericht von 2022, dass Gerichtsverfahren gegen Angreiferinnen, Angreifer auf Journalistinnen immer wieder ohne Ergebnis oder beziehungsweise die Leute straflos ausgegangen sind, was ich ein bisschen schockierend fand. Was wir auch in einem Fall von einem Kollegen auch hier hatten, da wurde eine Kamera zerstört und das hatte überhaupt keine Konsequenzen für die angreifende Person. Dann war noch ein Faktor Kostensteigerung. Wie sieht es denn da aus?
Also dann würde ich jetzt erstmal zum ersten Punkt schnell springen und das ist das Thema Straflosigkeit. Das ist natürlich eines der Hauptthemen, gegen das Reporter ohne Grenzen weltweit kämpft. Ganz extrem natürlich in Ländern wie Mexiko, wo Journalisten einfach von Kartellen ermordet werden und sich keiner traut, das aufzuklären, weil wer quasi ermordet wird vom Kartell, der war schon so nah an dem Thema dran, wenn man den Mord aufklären will, dann muss man das Thema sozusagen mit anfassen. Korruption oder weswegen die Person halt leider getötet wurde. Und in Deutschland ist natürlich an dem Punkt nicht ganz so extrem, aber es gibt halt immer wieder sehr milde Gerichtsurteile oder einfach auch zu wenig Strafverfolgung. Und das meinen wir eben mit Straflosigkeit in Deutschland. Da kann man aber auch, also ne, unter den vielen negativen Aspekten, die ihr ja auch erlebt habt bei euch im Haus, eine kleine positive Nachricht nennen. Nämlich können auch tatsächlich solche Gerichtsurteile bedeutsame Signale an gewaltbereite Szenen sein. Und zwar gab es ja diesen Fall, dass im April 2018 zwei Neonazis aus dem Umfeld der NPD, der neue Name ist seit 2023, ist da die Heimat, zwei Reporter erst im Auto rund um das thüringische Dorf Retterode gejagt haben und sie dann mit einem Messer und einem großen Schraubenschlüssel sehr schwer verletzt haben. Der Fall ist ja auch ganz breit durch die Medien gegangen, viele haben schon von dem Namen mal gehört und das Landgericht Mühlhausen erkannte damals eben kein politisches Motiv und verurteilte die Täter lediglich zu 200 Arbeitsstunden bzw. 12 Monaten Bewährungsstrafe. Und dieses Urteil wurde eben jetzt vor kurzem im März 2024 vom BGH aufgehoben und eben zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts verwiesen. Das ist für uns zum Beispiel so ein ganz, ganz wichtiger Schritt und auch ein gutes Beispiel, wo wir sagen, Angriffe auf die Pressefreiheit, wenn Reporterinnen und Reporter während oder wegen ihrer Arbeit angegriffen werden, dann muss es dafür auch härtere Strafen und mehr Öffentlichkeit geben. Und dann zu dem anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ja, insgesamt leidet die Presse unter massiven Kostensteigerungen. Die Papierpreise haben sich zum Beispiel vor allem im vergangenen Jahr, das ist nicht 2023, sondern 2022, bei der Nahaufnahme, die du dir heute noch angeschaut hast, auf jeden Fall teilweise verdoppelt und Druckfarben sind hochgegangen und auch Druckplatten sind massiv teurer geworden. Das ist natürlich eher für den Printbereich interessant, der sich auch aufgrund von Digitalisierungsgründen ohnehin ja weiter einschrumpft. Dann hat man Themen wie natürlich was Gutes, dass der gestiegene Mindestlohn auch für das Zustellpersonal gilt und so weiter und so fort. Und dadurch gibt es halt gerade immer wieder in ländlicheren Regionen Einstellungen. Im März 2023 wurde zum Beispiel die Zustellung der Ostthüringer Zeitung in ländlichen Regionen von der Funke Mediengruppe eingestellt. Einfach weil der weite Weg halt von Briefkasten zu Briefkasten relativ unrentabel geworden ist. Und sowas beobachten wir natürlich ebenso, wie jetzt auch, was in dem Jahr ganz interessant war, so ein bisschen der Streit um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. So, weil da ja die anstehenden Anpassungen des Rundfunkbeitrags an die Inflation auch auf ziemlichen Widerstand gestoßen ist. Und generell ist es natürlich so, dass man beobachten kann, dass das Mediensterben, was ja immer so ein Stichwort ist, weiter zunimmt, gerade in ländlichen Regionen. Wir beobachten aber gleichzeitig auch zum Beispiel eben auf sozialen Medien wie Twitter und so, heute Ex, dass tatsächlich trotzdem auch immer wieder junge Leute mit kleineren Medienprojekten sich an die Öffentlichkeit wagen und dass an sich der Durst und das Interesse gerade auch an Lokalnachrichten natürlich weiterhin sehr groß ist. Deswegen auch mal danke für eure Arbeit. Ihr seid da ja auch in dem Bereich und ihr kämpft euch da durch und wir finden das auf jeden Fall sehr wichtig.
Vielleicht abschließend noch, am 3. Mai 2024 erscheint ja die Rangliste der Pressefreiheit 2024. Wie steht es um die Pressefreiheit in Deutschland?
Ja, wir basteln da gerade zusammen mit unseren internationalen Teams in über 150 Ländern an dieser Rangliste der Pressefreiheit. Und dadurch gibt es aber jetzt noch keine Zahlen, die ich nennen darf, sondern müssen wir tatsächlich alle miteinander auf den 3. Mai dann warten, bis sozusagen alle Kalkulationen der Studie, die wir da jedes Jahr erheben, ausgewertet sind. Was man aber vorab schon verraten kann, ist, dass es jetzt nicht auf einmal ein Hippo-Happy-Wunderland geworden ist, sondern es hat sich an vielen Orten der Welt, teilweise auch durch politische Umschwünge, leider wieder herausgestellt, dass es mit der Pressefreiheit tendenziell eher bergab geht. Da hilft natürlich auch nicht, dass wir uns in einem Superwahljahr befinden. Unter anderem die USA und Indien, zwei sehr bevölkerungsstarke Länder, wählen. Millionen von Menschen gehen dieses Jahr in den verschiedensten Regionen zur Wahlurne, teilweise mehr oder weniger frei. Gerade mit Hinblick zum Beispiel auf die russischen Wahlen, die ja auch dieses Jahr stattfinden. Und an der Stelle kann man schon mal sagen, dass es rund um Wahlen halt immer besonders viel Gewalt gegenüber Medienschaffenden gibt, was zum Beispiel auch dazu führen kann, dass die teilweise diese Wahlperiode gar nicht mehr berichterstattend im Land, sondern sozusagen im Exil außerhalb des Landes verbringen müssen, bis da das Schlimmste vorbei ist. Und auch das werden wir sehr stark beleuchten im Hinblick auf die Rangliste der Pressefreiheit.